Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Seit den 90er Jahren hat die Welt immer wieder mit Staunen auf das Silicon Valley geblickt. Die dortige Tech-Elite versprach hierarchiefreies Arbeiten oder mehr demokratische Teilhabe. Dieses Image hat sich geändert. Elon Musk ist nicht der einzige Tech-Milliardär, der sich mit seiner Unterstützung für Donald Trump bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl in die Politik eingemischt hat. Welche ideologische Basis die sogenannten Tech-Bros vereint und was passiert, wenn sie ihren Einfluss auf Politik geltend machen, auch in Europa, darum geht's gleich hier bei Fazit. Wir schauen außerdem auf ein weiteres Digitalthema, den größten europäischen Hacking-Kongress 38C3, der heute in Hamburg zu Ende geht, dem Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Job des Übersetzens gehen wir heute Abend nach und dann schauen wir nach Stuttgart. Dort wurde klar, dass die Sanierung der Staatsoper länger dauert und mehr kostet als angenommen. Am Wochenende hat Tech-Milliardär Elon Musk mit einem Gastkommentar für die Welt am Sonntag für Diskussionen gesorgt. In dem Kommentar hatte er unter anderem für die Wahl der AfD geworben. Schon zuvor hatte er auf seiner eigenen Plattform X die Partei gelobt und einen Rücktritt von Olaf Scholz gefordert. Nach dem Wahlerfolg von Donald Trump scheint Musk seinen Einfluss also nicht mehr nur auf die USA zu beschränken. Und heute Abend vor der Sendung habe ich mit Annika Brockschmidt gesprochen. Sie ist studierte Konfliktforscherin, Journalistin und Autorin. Hallo Frau Brockschmidt.
Hallo.
Politische Ämter mit Personen aus der Privatwirtschaft zu besetzen, wie es jetzt eben im Falle Elon Musks in den USA passiert ist, wäre das auch in Deutschland möglich?
Also ich denke, denkbar ist es auf jeden Fall und das hat ja auch der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, schon, ich glaube es war kurz vor Weihnachten, bei einer Veranstaltung selber vorgeschlagen und da hat er auch sich auf Elon Musk bezogen und auf diese, ja, Behörde ist es ja nicht, die Musk jetzt leitet. Eine Behörde kann ja nur der Kongress quasi ins Leben rufen. Das ist so eine Art, es tut so, als wäre es eine Behörde mit Namen Doge, die sich um die Bekämpfung von Korruption und die Steigerung der Effizienz der Regierung kümmern soll. Aber wie gesagt, das existiert an sich nicht. Jedenfalls meinte Linnemann, daran solle sich Deutschland orientieren und er könne sich vorstellen, dass ein ähnliches Ministerium auch hierzulande einberufen werden könne, das dann aus seiner Sicht mit einem erfolgreichen Unternehmer aus der Privatwirtschaft besetzt werden solle. Also diese Ideen scheinen zumindest in Teilen der deutschen Politiklandschaft Anklang zu finden.
Ja, und wenn wir nochmal in die USA blicken, Elon Musk ist nicht der einzige Silicon Valley-Milliardär im Trump-Lager. Ein weiterer Name ist dabei, beispielsweise PayPal-Mitbegründer Peter Thiel mit engen Verbindungen zu Trumps Vize J.D. Vance, Unternehmer David Sacks oder Mark Andreessen, um nur einige Namen zu nennen. Was ist die gemeinsame ideologische Basis dieser neuen Verbindung zwischen Tech-Elite und Trump?
Ja, ich glaube, diese Zuwendung zumindest der superreichen CEOs oder Ex-CEOs von Silicon Valley hat hierzulande einige überrascht. Und das liegt, glaube ich, daran, dass das Bild, was wir in Deutschland oft vom Silicon Valley haben oder lange hatten, das geht dem so ein bisschen entgegen, dieser Zuwendung zu Trump. Also Silicon Valley ist ja in der Vorstellung von vielen Leuten, glaube ich, hierzulande oft, ja, das ist so eine liberale Blase und diese Vorstellung ist auch sehr geprägt noch von der Steve Jobs-Ära, von den Obama-Jahren, wo tatsächlich die Superreichen des Silicon Valley mit den ja damals machthabenden Demokraten noch sehr eng verbandelt waren. Das war auch durchaus eine lohnende Beziehung in beide Richtungen. Obama und Co. haben den, ich sag mal, vermeintlichen Glanz des technologischen Fortschritts bekommen. Die Silicon Valley-Gründer, Millionäre und Milliardäre haben das soziale Kapital, das damit einherging, sich im Glanz der Obama-Demokraten aufzuhalten, erhalten. Und gleichzeitig muss man sich aber daran erinnern, dass das Valley beziehungsweise seine schwerreiche Gründerklasse eben wirklich immer schon anschlussfähig für rechtsreaktionäres Denken war. Und das liegt daran, dass extremer Libertarismus oder Liberalismus nicht nur in den USA immer auch eine Anschlussfähigkeit nach rechts hat. Und das ist darin begründet, dass radikaler Libertarismus schnell beim, ich sag mal, Recht des Stärkeren angelangt. Und es ist deswegen, glaube ich, nicht verwunderlich, dass diese superreichen Gründer, die sich selbst teilweise für Genies halten, empfänglich sind für eine Denkweise, die also ihren extremen Reichtum als das rechtmäßige Ergebnis einer Art natürlichen biologistischen Hierarchie bezeichnet und daraus dann unter anderem auch einen politischen Herrschaftsanspruch ableitet. Und dann ist man natürlich auch sehr schnell bei eugenischem Gedankengut, bei der Einteilung von Leben in wertvoll und wertlos, verbunden mit dem Gedanken, bei allem, was so im Eugenikbereich ist, ist dann natürlich auch das, was Elon Musk, um den Bogen zu schlagen, umtreibt, also Natalismus, ne? Also die Sorge um sinkende Geburtenraten. Elon Musk ist ja sehr daran gelegen, seine eigene DNA möglichst zu verbreiten, möglichst viele Kinder zu bekommen. Also das spielt da, glaube ich, alles mit rein.
Was bedeutet das, wenn diese Ideologie jetzt im politischen Handeln mündet?
Ich glaube, wir sehen gerade in den letzten Jahren tatsächlich in Bezug jetzt auf die USA einen Aufstieg von neoreaktionären, wirklich radikalen Ideen, die eben dadurch Verbreitung erhalten, weil unfassbar reiche Menschen wie beispielsweise Elon Musk oder eben der genannte Peter Thiel wahnsinnig viel Geld in ihre Verbreitung stecken, sei es durch beispielsweise die Finanzierung von Thinktanks oder die Gründung von solchen Organisationen, durch Nutzung ihrer eigenen Followerschaft. Da reicht ja teilweise schon mal ein Retweet eines sonst ziemlich obskuren Accounts oder eben durch die direkte Finanzierung von den Personen, die diese Ideen verbreiten. Und ein Beispiel für sowas ist der Blogger Curtis Yarvin, der lange unter dem Pseudonym Minicus Moldburg aktiv war. Der ist zu so einer Art in großen Anführungszeichen Philosoph des sogenannten neoreaktionären Dark Enlightenment geworden, weil er eben unter anderem von Leuten wie Peter Thiel finanziell gefördert wurde und dessen Protégé, also Thiels Protégé J.D. Vance, dessen Senatswahlkampf Thiel ja vor 2 Jahren mit hauptfinanziert und damit seine aktuelle Position überhaupt erst möglich gemacht hat, bezeichnet Yarvin eben als einen seiner wichtigsten Einflüsse, was sein politisches Weltbild angeht. Und dieser Yarvin träumt eben von einer Diktatur, mittlerweile spricht er von einer Monarchie, von so einer Art Super-CEO am Kopfe des Staats. Das ist ein unglaublich verschwörungsreiches Weltbild. Und dadurch, dass Leute wie Yarvin eben ein Weltbild vertreten, das Leute wie Peter Thiel und Elon Musk ansprechend finden, haben sie eben durch deren Ressourcen plötzlich eine unheimliche Reichweite.
Ja, ich meine, Elon Musk hat allein über 200 Millionen Follower auf seinen sozialen Plattformen. Was glauben Sie, wie vernetzen sich diese einflussreichen Tech-Milliardäre?
Also das ist ganz spannend, weil ja die aktuelle, ich sag mal, Koalition der amerikanischen Rechten besteht aus 3 Hauptsträngen, die eigentlich rein ideologisch, wenn man mal von ihrem gemeinsamen Hauptziel absieht, sich in gar nicht so furchtbar vielen Sachen einig sind. Also das ist eine recht instabile Koalition aus eben einerseits diesen Tech-Milliardären und denen sie umgebenden, so Tech-Bros, sage ich jetzt mal. Dann haben wir noch die religiöse Rechte dabei und dann, ich sag mal, die eher klassisch sozial-konservativen. Und das ist eine Allianz, die oft wackelt. Ich war im Juli bei einer Konferenz der National Conservatives. Da hat eben auch Vivek Ramaswamy, der jetzt zusammen mit Elon Musk diese Pseudo-Behörde leitet, gesprochen. Und da war eben auffallend, dass, obwohl das Ganze natürlich extrem nationalistisch war, dass erstens auch viele ausländische Gäste geladen waren. Also sowohl aus UK, aber auch von der, ich sag mal, globalen Rechten gab es viele VertreterInnen, die dort zu Gast waren. Und es wurde immer wieder betont, dass man sich eben international vernetzen müsse. Es wurde auch der Bogen gespannt dazu, dass man in den, in Anführungszeichen, Brüdervölkern, von denen dann die Rede war, auch dort die Leute unterstützen müsse, dass die Geburtenraten hochgehen. Also es ist ein globales Projekt, auch wenn die einzelnen Bewegungen sehr nationalistisch sind.
Ist dann die internationale Vernetzung ein Teil der Strategie der Tech-Bros, zunehmend auch mehr politischen Einfluss zu gewinnen, in Europa auch?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, einerseits verbreiten sie eben ihre Ideen über solche Netzwerk-Events. Zum anderen brauchen sie selber tatsächlich das Haus noch nicht mal zu verlassen, indem sie eben ihre Reichweite über Social Media benutzen. Und ich glaube, die Gefahr ist eben, dass Wenn wir auf Europa schauen und wo Elon Musk gerade signalisiert, dass er, ich sag mal, Interesse hat, sich politisch einzumischen, ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts, aber das wären jetzt Deutschland und Großbritannien vorrangig. Und ich glaube, dass weder der britische noch der deutsche Gesetzgeber wirklich darauf vorbereitet ist, auf jemanden wie Elon Musk und auf die Summen, über die er verfügen kann. Zwar gibt es ja bestimmte Regularien für Parteispenden und Spenden aus dem Ausland, aber es gibt natürlich diverse Wege, das zu umgehen. Das sehen wir jetzt unter anderem daran, wie ernst beispielsweise die britischen Sozialdemokraten die Ankündigung nehmen, die jetzt in britischen Medien umgeht, dass Elon Musk vorhaben soll, Nigel Farages rechtsextremer Reform Party 100 Millionen Dollar zu spenden. Die Partei ist bisher jetzt nicht sonderlich gut organisiert und da käme ihnen natürlich eine so massive Finanzspritze, auch Finanzspritze trifft noch nicht mal wirklich, extrem gelegen.
Ja, was glauben Sie, was sagt all das über Elon Musk als Charakter aus? Das ist ja eins nach dem anderen. Erst hat er Twitter gekauft, dann kommt das Weiße Haus, jetzt Europa sozusagen. Was glauben Sie, was ist er für eine Persönlichkeit? Was zeichnet sich dadurch ab?
Also was bei Elon Musk auffällt, ist, er braucht immer ein neues Projekt. Und zwar jetzt nicht irgendwas, sondern es wird immer größer in dem Ausmaß dessen, was er sich vornimmt. Ich meine, das ist ein Mensch, der vorhat, den Mars zu kolonisieren. Das zeigt natürlich, in welcher Größenordnung er denkt. Also wir haben erst Tesla, dann Twitter. Jetzt sieht er sich als Königsmacher für die US-Wahl bestätigt. Ja, womöglich nicht ganz zu Unrecht. Und einiges deutet eben jetzt darauf hin, dass er seine Aufmerksamkeit jetzt der europäischen Politik zuwenden könnte. Und was, glaube ich, wichtig ist, um Elon Musks Denken zu verstehen, wie er tickt, ist, dass er sich selber immer als Held quasi in der eigenen Geschichte sieht. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich stilisieren könnte als, erst habe ich die USA gerettet und jetzt rette ich Europa aus der Sicht eines rechtspopulistischen Weltbildes.
Vielen Dank für die Einordnung. Annika Brockschmidt hier bei Fazit in der Kultur vom Tage.
Sehr gerne.
Zwischen den Jahren treffen sich traditionell Nerds, Hacker und Mitglieder des Chaos Computer Clubs zu einem großen Kongress. Am 27. Dezember ging es los und bis heute in die späte Nacht findet der sogenannte Chaos Communication Congress 38C3 in Hamburg statt. Das diesjährige Motto lautet Illegal Instructions. Das ist eine Fehlermeldung, die in manchen Programmen beim Programmieren auftaucht. Ein Motto, das die Aufforderung mit sich bringt, technischen Widerstand zu leisten gegen Überwachung, Vermessung oder Infiltration. Ein Motto, das verschiedene Deutungsebenen zulässt.
Ladies, Gentlemen, variations thereupon. Welcome to the 38th Chaos Communication Congress.
Gabriela Bog ist seit vielen Jahren Teil der Hacking-Szene. Sie eröffnet den 38C3 und schwört die Teilnehmenden auf ein ernstes Motto ein. Illegal Instructions. Illegale Anweisungen.
We're not living in good times. We're living in difficult times. Fascism is coming.
Die Demokratie in Deutschland und weltweit ist bedroht, sagt sie. HackerInnen sollten Menschen dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, indem sie ihnen das nötige Werkzeug an die Hand geben. Zugang zu Informationen.
Das Erste, was autoritäre Regimes tun, ist, Bücher zu verbieten. Wir sehen es in den USA, dass da Bibliotheken unter Druck gesetzt werden, Bücher in Schulbibliotheken nicht mehr gezeigt werden dürfen. Information ist immer Macht. Und wer in der Lage ist, auch an Informationen heranzukommen, die nicht veröffentlicht werden sollten, wer Informationen verbreiten kann, die nicht verbreitet werden sollten, der kann einer Gesellschaft dabei helfen, die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Szene rund um den CCC kämpft seit Jahren dafür, dass Hacking als kreativer Umgang mit Technologien verstanden wird. Wer also ein Hacker oder eine Hackerin ist, ist Interpretationssache.
In unserer Rechtsberatung geht es uns darum, dass wir Aktionen verwirklichen, dass wir Initiativen, Organisationen helfen, ihre radikalen Ideen für eine gerechte Gesellschaft durchzusetzen.
Vivien Kube ist Rechtsanwältin und als solche ein sogenanntes Organ der Rechtspflege. Aber
was so ein bisschen anders bei uns ist, ist, dass wir nicht unbedingt vom Recht und Gesetz her denken, also nicht sofort sagen, nee, das geht nicht, sondern auch kreativ an Recht und Gesetz herangehen und überlegen, wie können wir das Recht umgestalten, beziehungsweise wie können wir unsere Vorstellung von dem, was Recht und was Unrecht ist, verfestigen.
Ein Mittel, um Paragraphen zu hacken, die Kubis Ansicht nach ungerechtfertigt sind, ist die strategische Prozessführung. Sie arbeitet im Rechtsteam des Projekts Frag den Staat und zusammen mit Chefredakteur Arne Semsrott haben sie wissentlich das Gesetz gebrochen und Dokumente aus einem laufenden Verfahren gegen die letzte Generation veröffentlicht. Das ist verboten, aber Kube sagt, dieses Gesetz erschwere nur die öffentliche Berichterstattung. Und deshalb streiten sie dafür, dass in letzter Instanz das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassiert. Was also ist eine illegale Anweisung? Wann beginnt Widerstand gegen sie? Der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff hat beim 38C3 eine Studie über ein KI-Tool veröffentlicht, das LehrerInnen helfen soll, automatisiert Klassenarbeiten zu bewerten. Er ist
verwundert darüber, was alles legal ist, also welche gesellschaftlichen Verzerrungen und Schäden man mit KI-Technologie anrichten kann, völlig im legalen Rahmen und nicht im illegalen Rahmen.
Das Tool kommt von der Firma Phobis, dem Marktführer für KI-Tools im Schulkontext. Mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz hat das Unternehmen bereits Lizenzverträge abgeschlossen. Deutschland investiert Millionen. Aber ein didaktisches Konzept bei der Notenvergabe scheint es nicht zu geben.
Wir haben das mit 10 Beispielen simuliert und in nur 2 Fällen war sich das Tool über 5 Wiederholungen der Korrektur einig, was die Note angeht, einig mit sich selbst. Und in den anderen Fällen hat die Note geschwankt, in ca. 30% der Fällen über mehr als eine Schulnote Unterschied, sodass man also sagen muss, das Tool würfelt. Wenn man auch mit der Note nicht zufrieden ist, kann man auch einfach auf Neu generieren drücken. Dann kriegt man eine neue Note und eine neue Bewertung, also ein neues Feedback. Das kann man so lange machen, bis dann da die Note dabei herauskommt, die man der Schülerin geben möchte.
Illegal Instructions bedeutet für einige Kongressteilnehmende, Anweisungen nicht auszuführen oder öffentlichkeitswirksam Debatten anzustoßen. Manche betreten selbst gesetzliche Graubereiche, um zu fragen, was sollte eigentlich legal sein? Auf dem Gelände ist es spät geworden. Trotzdem sitzen überall noch Leute zusammen, tippen in ihre Computer, löten LEDs auf raketenförmige Platinen. In großen, beleuchteten Skulpturen geben sich Menschen Fußmassagen. Andere sitzen auf dem Boden im Kreis und diskutieren über den Klimawandel. Und manche,
wir sind von den Sportsfreunden der Sperrtechnik,
haben einfach nur Spaß daran, Systeme zu knacken.
Wir zeigen hier den Leuten, wie man Schlösser öffnen kann, ohne den Schlüssel zu benutzen. Ja? Das kann ja auch mal im Alltag hilfreich sein, wenn man seinen Schlüssel verloren hat oder der Nachbar oder so. Das sind alles legale Instruktionen, die wir hier geben. Wir beschäftigen uns mit unsicheren Konstruktionen.
Jenny Gensmer hat vom größten Hacking-Kongress in Europa aus Hamburg berichtet.
Was mir heilig ist.
Vom Jugendtheater der Berliner Volksbühne ausgehend hat Schauspielerin Lilith Stangenberg in vielen Theatern von Hannover über Basel bis Zürich gespielt. Auch vor der Kamera ist sie aktiv. 2016 hat sie für ihre Hauptrolle im Film Wild den Preis der deutschen Filmkritik erhalten. Häufig spielt sie eher düstere und komplexe Rollen. An diesen Stoffen interessiert sie vor allem das, was nicht direkt in Worte zu fassen und zu erklären ist. Was aber sind für sie die hellen Momente? Was ist ihr heilig?
Was mir heilig ist. Meine eigene Freiheit der Gedanken. Meine Unabhängigkeit, die ganzen Ereignisse, die ja so minütlich, sekündlich, stündlich auf uns hereinprasseln, selbst zu verstehen. Also meinen eigenen Blick auf die Dinge zu bewahren und mich nicht den Gedanken oder Vorstellungen anderer zu unterwerfen. Also mich niemals irgendjemandem zu versklaven, sondern dass ich mir einen Raum bewahre, der nur mir selbst gehört, wo niemand anderes reinkommt, wo niemand anderes außer ich selber regiere und wo ich keinen Befehlen gehorchen muss. Zum Beispiel mag ich auch nicht in Filmen, wenn einem die Musik so Gefühle befiehlt. Ich will selber meine eigenen Gefühle entwickeln. in meinem Beruf habe ich eigentlich immer eher gelernt, alles Heilige zu zerschlagen ab einem Moment. Also von der Geste so wie in die eigene Suppe spucken, damit es eben nicht gefällig wird oder damit man als Schauspielerin immer eine Gefährlichkeit entwickelt, also überraschend bleibt. Die Überraschung, die ist mir auch heilig. Also das Unerwartete, das Unvorhersehbare. Deshalb fühle ich mich oft in so deutschsprachigen Städten, schon wenn ich am Bahnhof ankomme, eigentlich wie lebendig begraben. Also angesichts der ganzen Wegweiser oder Ausschilderungen, weil ich das Gefühl habe, es gibt nichts mehr zu entdecken. Ich war mal in Sibirien und da war ich so glücklich, auch weil es kaum Wegweiser gibt. Also man muss immer der eigenen Nase folgen, dem eigenen Instinkt vertrauen. Na, manchmal passiert es beim Spielen, dass die Aufführung, dass die wie abhebt und hochfliegt. Und das ist irgendwie was, das kann man gar nicht steuern. Das passiert oder das passiert nicht. Und wenn das eintrifft, dann danach fliegst du einfach vom Gefühl. Ich glaube, man fühlt es auch, wenn man zuschaut, ob das gerade ein routinierter Ablauf ist oder ob da wirklich gerade was passiert, was überraschend unabsehbar ist. Ich liebe so eine Momente. Also ich liebe auch das Chaos und den Ausnahmezustand. Also ich liebe, wenn es wild wird, so auf der Bühne, weil es dann lebendig wird. Und immer die lebendigen Sekunden, die lebendigen Momente, das ist ja das Schönste, dafür macht man es ja. Also, dass es lebt.
Und mit diesen Worten von Lilith Stangenberg endet unsere Reihe Was mir heilig ist, hier bei Fazit. Alle Folgen hören Sie nochmal in der Deutschlandfunk-App oder unter dlfkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die frühere Vorsitzende der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Eva Menasse, kritisiert die Medien für ihren Umgang mit der Autorenvereinigung. Der PEN war zuletzt vor allem wegen einer internen Debatte über eine Resolution zum Nahostkonflikt in die Schlagzeilen geraten. Um solche Streitigkeiten sei es seit der Gründung der Autorenvereinigung vor 2,5 Jahren immer wieder gegangen, sagte Menasse hier im Deutschlandfunk Kultur. Man habe den PEN Berlin von Anfang an behandelt, als sei er mindestens Elon Musk, dem man dauernd erklären müsse, was er alles falsch mache und was alles gefährlich und blöd sei.
Und wir haben immer wieder gesagt, Leute, wir haben ohne Bundesförderung, wir haben ohne öffentliches Geld inzwischen 5 Kolleginnen und Kollegen nach Deutschland geholt, die ansonsten in der Türkei, im Iran, in Marokko und in Afghanistan im Knast sitzen würden oder noch schlimmer. Wir haben Buchmessen bespielt, wir haben Kongresse gemacht, wir haben ganz viele Themen bearbeitet und das Einzige, worauf immer wieder mit einer intellektuellen Langeweile eingeschlagen wird, ist, ach, die deutschen Schriftsteller, sie streiten sich schon wieder.
Die Schriftstellerin Eva Menasse, ehemalige Sprecherin des PEN Berlin. In Frankreich wächst der Widerstand gegen neue Glasfenster für die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Neben etlichen Denkmalschützern schließt sich nun auch der Journalist und Beauftragte für das Kulturerbe Stéphane Bern an. Er stellte in einem Interview mit der Zeitung West France in Frage, dass Frankreich die benötigten 4 Millionen Euro habe. Vor allem aber wertet Bern die Pläne für zeitgenössische Fenster als Verstoß gegen die Regeln zur Erhaltung des Kulturerbes, weil die alten Fenster aus dem 19. Jahrhundert noch intakt sind. Er habe den Eindruck, dass es die neuen Fenster nur geben soll, weil der Präsident es so wolle, und dann wolle es wohl auch Gott so, sagte Bern. Vor kurzem war bekannt geworden, dass die 43-jährige Künstlerin Claire Tabouret 6 der 7 Fensteröffnungen im südlichen Seitenschiff von Notre-Dame neu gestalten soll. Der Kultur des Sterbens und der Bestattung widmet sich das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Nun könnte die Existenz der Einrichtung vor dem Ausstehen. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet, dass die Sanierung des Museums mit deutlich weniger Fördergeld realisiert werden muss als erhofft. Die Liste der zu behebenden Mängel reiche von einem undichten Dach über eine defekte Heizung bis zu Schimmelbildung. Laut der Zeitung habe sich zum Erhalt des gefährdeten Museums die Kampagne »Der Tod gehört dazu« gegründet. Auf der Seite todgehörtdazu.de gäbe es etwa Videos von prominenten Unterstützern. Zu diesen gehören unter anderem die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kerstin Fehrs, und der Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt.
Fazit:
KI und die Zukunft der Kunst.
Künstliche Intelligenz beschäftigt derzeit wohl fast alle Branchen. In unserer Reihe KI und die Kunst schauen wir explizit auf die Kultur. Heute auf einen Bereich, in dem viele Menschen schon selbst Erfahrungen gemacht haben. Ein Text in der eigenen Sprache in ein gängiges Programm einspeisen und dann direkt die Übersetzung in einer neuen Sprache herausbekommen. Was vor einiger Zeit mit Programmen wie Google Translate noch eher abenteuerliche Ergebnisse ausgespuckt hat, funktioniert seit Anwendungen wie DeepL oder Sprachmodellen wie ChatGPT ziemlich gut, zumindest im Englischen. Was bedeuten diese Entwicklungen der künstlichen Intelligenz als Übersetzungstool für Übersetzerinnen und Übersetzer? Am frühen Abend habe ich dazu mit der freien Übersetzerin, Autorin und Kritikerin Birte Mühlhoff gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie sich daran erinnern, wann Sie das erste Mal ein Übersetzungsprogramm dieser Art ausprobiert haben?
Ganz konkret weiß ich das nicht mehr. Ich bin aber tatsächlich relativ froh, dass ich noch händisch sozusagen manuell gelernt habe zu übersetzen, so um 2014 rum. Damit bin ich vielleicht, kann man so sagen, letzte Generation an Übersetzern, wo das eben noch überhaupt nicht Sinn ergeben hat, diese Programme zu benutzen. Und auch jetzt, ne, muss man natürlich da total aufpassen. Der lustigste Fehler, der mir mal untergekommen ist, war, dass eine Wand gestrichen sein sollte in Rotkehlchenblau. Was soll das sein?
Ne? Ja, das sind diese Dinge, die man kennt, aber da entwickelt sich natürlich vieles auch schnell. In einer aktuellen Umfrage des Arbeitskreises Literatur, Übersetzen und KI unter 200 Übersetzenden bekennen 63% der Befragten, dass sie schon mal ein System der Neural Machine Translation, also beispielsweise DeepL oder Google Translate, für literarische Übersetzung genutzt haben. Knapp 40% stehen der Nutzung neutral gegenüber, 40% positiv bis sehr positiv und nur gut 21% sind skeptisch. Wie nutzen Sie KI in Ihrem Arbeitsalltag?
Seit, ja, ich denke mal 2017, 18, so die Dreh rum, nutze ich das tatsächlich. Ich möchte voranschicken, ich mache halt Übersetzungen eben aus dem Englischen und Französischen, und zwar vor allem Essays, also geisteswissenschaftliche Themen. Das ist was anderes natürlich als Lyrik zu übersetzen oder Romane. Ne? Das soll man da immer im Hinterkopf behalten. Und auch bei anderen Sprachen, Kollegen, die irgendwie aus dem Amharischen übersetzen, die was in Äthiopien gesprochen wird oder so, das ist natürlich was anderes.
Wie sieht Ihre Nutzung der KI im Arbeitsalltag dann konkret aus?
Ich nutze diese Programme, lade mir sozusagen den Text dann als Rohversion runter und dann überarbeite ich den in mehreren Runden. Ich denke, es gibt bei Übersetzern sozusagen Steinmetze und Töpferleute. Und ich hatte immer schon, also schon früher, habe ich mir eine Rohversion gemacht und dann schlage ich daran rum. Das, also wie ein Steinmetz.
Und für die Feinheiten braucht es dann sozusagen noch Ihren Beruf, in dem Sie ja auch ausgebildet sind?
Genau. Heutzutage gibt es auch die Berufsbezeichnung Posteditor. Ich denke, es macht sehr viel Sinn, weiterhin von Übersetzern zu sprechen und auch eben diese Autorschaft zu haben, dass ein Mensch mit seinem Namen dafür einsteht, für diesen Text. Sehen Sie, im Handwerk ist es ja ähnlich. Man würde keinem Handwerksmeister einen Strick daraus drehen, dass er Maschinen verwendet.
Das heißt aber, Sie sind ja als Übersetzerin ausgebildet, dass sich dieses Berufsbild eben ändern muss in den nächsten Jahren oder auch die Wahrnehmung und die Wertschätzung dieses Berufs?
Das wird sich zwangsläufig natürlich ändern, das ist ganz klar. Und ich würde wahrscheinlich auch keinem jungen Menschen raten, Übersetzer werden zu wollen. Ich würde es aber trotzdem total empfehlen, das in der Schule zu unterrichten, wie man mit Maschinenübersetzung umgeht.
Was droht denn durch die Automatisierung beim Übersetzen verloren zu gehen?
Da gibt es natürlich mehrere Aspekte. Zum einen glaube ich, bei den Leserinnen und Lesern ist eine ganz doofe Situation, weil die oft gar nicht merken, dass sie eine schlechte Übersetzung vor sich haben. Die hören einfach auf zu lesen. Man legt einen Text, wenn er nicht spannend ist, wenn er nicht packend ist, einfach zur Seite. Und dass das an der Übersetzung liegen könnte, kommt einem, ich sag jetzt mal, Durchschnittsleser vielleicht gar nicht in den Sinn.
Was kann die KI bislang also nicht?
Spannungsbögen zum Beispiel. Das finde ich ganz schwierig. Und auch bei Essays, die ich übersetze, wo man sagen könnte, das Vokabular und so weiter, das kann ein Programm sehr gut, reicht das einfach nicht, um einen überzeugenden Text, eine überzeugende Argumentation am Ende vor sich zu haben.
Glauben Sie dann, dass der Einsatz von KI beim Übersetzen unsere grundsätzliche Haltung oder Beziehung zur Sprache an sich ändert?
Ja, das ist sicherlich ganz klar im Alltag natürlich. Das kennen und nutzen ja eben ganz viele Menschen schon. Und das, denke ich, ist eine großartige Sache. Im schlimmsten Fall führt es aber auch dazu, dass wir jetzt erstmal in eine Phase eintreten, wo Bücher und Texte, die übersetzt werden, immer schlechter werden. Weil eben diverse Akteure denken, das kann man ja schnell selbst machen oder das kann die KI schnell machen. Man muss es dann nicht weiter überarbeiten. Die KI hat recht, ja. Das ist sozusagen richtig, was da ausgegeben wird. Das muss nicht hinterfragt werden. Das ist ja aber die große Gefahr bei künstlicher Intelligenz, dass wir unsere Entscheidungsmacht eigentlich uns abnehmen lassen.
Wie sieht dann eine mögliche Zukunft des Übersetzens für Sie aus?
Ich denke, man kann sich wirklich beim Handwerk inspirieren lassen. In gewissem Sinne grenzt Übersetzung ja an Handwerk. Also es ist eine Kunst, aber irgendwie auch ein Handwerk. Es steht und fällt damit, ob der Text am Ende funktioniert und letztlich gut und richtig und redlich übersetzt ist. Wie beim Handwerk auch. Ein Tisch muss seiner Funktion genügen. Im besten Falle wird KI genutzt, wie es im Handwerk Maschinen genutzt werden. Und dafür braucht es einen sicheren Umgang mit Maschinen.
Das sagt die freie Übersetzerin Birte Mühlhoff. Und morgen geht's hier bei Fazit in unserer Reihe KI und die Kunst um die Zukunft der Musik. In Joachim Langs aktuellem Film über das Leben des berühmten Choreografen John Cranko bildet die Stuttgarter Staatsoper eine atmosphärische Kulisse. Vor den imposanten Säulen des Hauses tanzen die Tänzerinnen und Tänzer des Stuttgarter Balletts in traumartigen Szenerien hin und her. Ja, und was im Film eine glanzvolle Kulisse darstellt, ist in der Realität ein Sanierungsfall. Seit über 10 Jahren wird darüber diskutiert im Ländle, wie der denkmalgeschützte Bau aus dem Jahr 1912 saniert werden kann. Und obwohl es noch nicht mal richtig losging, wurde jetzt schon klar, alles wird viel länger dauern als gedacht und auch mehr kosten. Katharina Thoms aus Stuttgart.
Der halbrunde Bau mit den erdfarbenen Säulen leuchtet in der Wintersonne. Die Stuttgarter Oper, ein 112 Jahre alter Prachtbau.
Wir laufen durch unsere Höfe.
Aber Technikdirektor Arno Laudel führt direkt in die Misere hinter den Kulissen, durch den Innenhof.
Wir sehen schon, hier stehen 6 Baucontainer. Daran kann man so ein bisschen immer unsere Nöte erkennen.
Personalgespräche an der Stuttgarter Oper führt man im Baucontainer. Ein Teil der Verwaltung ausquartiert. Kein Platz im großen Haus. Mit undichten Stellen kennt sich der technische Direktor der Stuttgarter Oper aus.
Wir gehen jetzt direkt unter das Dach. Hier hat es mal reingeregnet.
Vor 3 Jahren war es besonders schlimm. Ein Sturm hat einen großen Teil des Kupferdaches weggefegt und auf den Vorplatz geweht. Wie ein zerknülltes Taschentuch lag es da, musste entsorgt werden.
Da hat es hier schön runtergetropft. Dann hatten wir
das Dach, notdürftig geflickt, die Zwischendecke im Dachgeschoss, voller Wasserflecken und abgestützt mit Gerüsten.
Das ist ein dauerhaftes Provisorium jetzt hier mit diesen Bausprießen. Hier diese Zwischendecke, das ist so eine Art Rigipsdecke. Die hat Wasser gekriegt, dass die nicht runterbricht.
Kurz nach dem Sturm vor 3 Jahren hatten Baden-Württembergs Landesregierung und die Stadt Stuttgart als Geldgeber beschlossen, die Generalsanierung und Erweiterung kommen. Mit einer modernen, drehbaren Bühne, das Haus wird dafür ausgebaut, zusätzlich entsteht ein neues Kulissengebäude für mehr Platz und eine Zwischenspielstätte, um während der Sanierung weiterspielen zu können. Alles soll maximal 1,5 Milliarden Euro kosten, Risikopuffer eingerechnet. Jetzt, 3 Jahre später, hat die zuständige Projektgesellschaft ihre Arbeit aufgenommen. Sie plant, leitet den Umbau und hat die groben Pläne genauer geprüft und erstmal eine Hiobsbotschaft parat. Alles verzögert sich. Genaue Kosten? Noch unbekannt. Dabei hat man noch nicht mal angefangen. Ernste Miene bei der Kunstministerin Petra Olschowski, Grüne.
Für alle, die sich seit Jahren für die Sanierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater einsetzen, war das im ersten Moment wirklich sowas wie eine Erschütterung.
Gründe? Die Bauplanung der Interimsspielstätte dauert länger als gedacht. Der Bau im Stuttgarter Norden ist auch viel aufwendiger. Und erst wenn der steht, kann es losgehen mit der eigentlichen Sanierung und Erweiterung. Heißt konkret, Künstlerinnen, Techniker, Verwaltung müssen statt 5 noch ganze 9 Jahre im immer maroderen großen Haus durchhalten.
Geduldig warten ist sozusagen eine Disziplin. Es fühlt sich nur nicht immer nach Geduld an und also ruhig ist es dabei auch nicht.
Im Keller führt Arno Laudel die Hydraulikanlage vor. Mit ihr kann ein Teil der Bühne versenkt werden.
Ja, also es ist aus dem letzten Jahrhundert.
Nicht alle Handwerker können die Anlage noch warten oder reparieren. Ein Problem, wenn sie mal ausfällt.
Natürlich, sowas passiert immer am Wochenende, ne? Samstags früh und wir hatten Vorstellungen. Wir sind da mit 2, 3 Havarien, also ganz kurz vor dem Vorstellungsabbruch gewesen.
Bisher wurde in jeder Spielzeitpause im Sommer überall das Nötigste geflickt.
Wenn wir noch ein bisschen zuwarten müssen, bis die Ersatzspielstätte kommt, müssen wir auch hier trotzdem noch mal drüber nachdenken, dass wir das eben auch noch mal zwischenertüchtigen müssen.
Dann müssten Anlagen noch vor der Generalsanierung komplett erneuert werden. Bisher hat die notdürftige Renovierung von Theater und Oper 3,5 Millionen Euro gekostet pro Jahr. In den kommenden Jahren hat das Land 4,5 Millionen eingeplant.
Das wird dann in 6 Wochen nicht klappen. Das muss man dann über eine verlängerte Sommerpause machen.
Ab 2027 wird deshalb wohl weniger getanzt und gespielt, dafür mehr renoviert. Im Sommer 12 Wochen statt bisher 6. Gleich neben der Oper der Stuttgarter Landtag. Er debattiert längst die Verzögerung und womöglich auch Kostensteigerung. Kunstministerin Olschowski wiegelt ab.
Wir wissen im Moment tatsächlich nicht, wie hoch die Kosten sind. 2 Milliarden Euro ist eine Schätzung aus der Presse. Ich kann sie nicht bestätigen.
Und doch ist das passiert, was alle Beteiligten vermeiden wollten. Der mühsam gefundene Kompromiss mit Interimsbau, Erweiterung und Sanierungsplan wird wieder in Frage gestellt. Angestoßen durch die SPD in der Opposition.
Und deswegen ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass nun innegehalten wird und dass wir ein Moratorium machen und dass wir nochmal ernsthaft prüfen, ob der Weg der richtige ist.
Der kulturpolitische Sprecher der SPD, Martin Rivoire. Jahrelang seien doch Alternativen geprüft worden und verworfen, so die Ministerin. Ein reiner Neubau, eine andere Weiternutzung der Oper seien auch nicht günstiger. Die Kosten wolle man noch mal prüfen, aber...
Ich glaube, dass es nicht schneller geht. Es geht nicht schneller.
Balletttänzer Vincent Travnicek sitzt in der Theaterkantine, einer der wenigen Orte mit Platz, denn...
Für uns Tänzer ist das Hauptproblem, würde ich sagen, das Platzproblem.
Travnicek tanzt in der traditionsreichen Kompanie in Stuttgart, gegründet in den 60ern von John Cranko. Mit dem weltberühmten Choreografen wurden damals überhaupt erst Ballettsäle, weitere Garderoben in die bestehende Oper eingebaut. In meterhohen Räumen wurden dafür einfach Zwischendecken eingezogen. Immer mehr Technik, Menschen zogen ein. Platz wurde Mangelware.
Wir haben keinen Rückzugsort. Es gibt in anderen Ballettkompanien diese Rückzugsorte, wo man sich mal aufs Sofa setzen kann, vielleicht auch mal in der Mittagspause eine Runde schlafen kann, wenn die Proben einfach anstrengend sind.
In der Stuttgarter Oper gleichen sie eher Sammelumkleiden im Schulsport. Und das wohl auch noch viele weitere Jahre.
Katharina Thoms über das nächste bauliche Großprojekt in Stuttgart. Ja, und ob die Großbaustelle Berlin noch zu retten ist, das hat Florian Werner bei seinem Blick in die Feuilletons herausgefunden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dass der große Berlin-Hype seit ein paar Jahren, spätestens seit Corona, allerspätestens seit der Wahl von Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister vorbei ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber um ganz sicher zu gehen, kartet die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch einmal nach und widmet den Großteil ihres feuilletonistischen Jahresrückblicks dem Berlin-Bashing. Man lebt in Berlin wie mit einer in die Jahre gekommenen Showgröße, weiß etwa Simon Strauß zu berichten. Die großen Auftritte, Skandale und Exzesse sind vorbei. Jetzt kommen die Einladungen zum Frühstücksfernsehen, um aufs Leben zurückzuschauen und mit brüchiger Stimme noch einmal den größten Hit anzustimmen. Jürgen Kaube wird ein paar Zeilen darunter ganz grundsätzlich. Deutschland hat keine Hauptstadt, lässt er barsch wissen und führt dann in die feinen begrifflichen Unterschiede der Metropolologie ein. Es hat einen Regierungssitz, den haben alle Nationalstaaten. Eine Metropole, die das Zentrum des Landes bildet und auf das ganze Land ausstrahlt, hat Deutschland nicht. Wäre Berlin kein Regierungssitz, man könnte in der Stadt inzwischen nur noch die bevölkerungsreiche Version einer jeden Metropole erkennen. Autsch. Kira Kramer schließlich berichtet, immer noch in der FAZ, über das Berliner Clubsterben. Neben explodierenden Mieten und Energiekosten macht sie dafür nicht zuletzt die Exzessverdrossenheit der Generation Z oder Gen Z verantwortlich. Die Gen Z bleibt gerne zu Hause, meidet Stress, hat später Sex, trinkt weniger Alkohol. Nicht gerade das, was Menschen in Clubs suchen, also. Wenn ältere Generationen noch den Versuch starten wollen, die Jugend zu verderben, jetzt wäre der richtige Moment. Passend zu diesem Befund liefert Jens Balzer in der Zeit einen Nachruf auf den legendären Techno-Club Watergate, in dem gerade die allerletzte Party überhaupt steigt, bevor mit dem Jahresanfang am Spreeufer die Stille einkehrt. Über das große Clubsterben wurde auch schon geklagt, als das Watergate 2002 aufmachte, schreibt Balzer. Aber jetzt ist etwas anders. Jetzt hat man doch das Gefühl, dass sich in Berlin gerade etwas Grundlegendes ändert. Dass eine Ära, von deren Glanz die Stadt lange zehrte, nun endgültig vorüber ist. Um nun aber nicht ganz in Rückblicksdepressionen zu ersticken, zum Schluss noch etwas Erbauliches. In der Süddeutschen Zeitung legt Elias Hirschel zum Ende des großen Kafka-Jahres 32 Ideen zur effizienteren Verwertung eines toten Schriftstellers vor. Hier die ersten 8. Erstens: noch 3 weitere Kafka-Cafés. Zweitens: noch 5 weitere Kafka-Museen. Drittens: noch ein Kinofilm über Kafkas Liebesleben. Viertens: noch ein Doku-Film über Kafkas Fußpfleger. Fünftens: Franz Kafkas Zahnarzt bricht endlich sein Schweigen. Ja, ich habe Karies gesehen. Sechstens: zusätzlich zu dem Haus, in dem Kafka geboren wurde und dem Haus, in dem er gewohnt hat, zum Beispiel das Haus, in dem er auf einer Reise nach St. Pölten mal kurz übernachtet hat. Siebtens, das Haus, vor dem Kafka mal stehen geblieben ist, um sich die Schuhe zu binden. Achtens, die Biografie von der Frau, die im 2. Stock des Hauses gewohnt hat, vor welchem Kafka einmal kurz stehen geblieben ist, um sich die Schuhe zu binden. Ich habe ihn nicht direkt gesehen, weil ich in dem Moment gerade unterm Bett gestaubsaugt habe, aber ich hätte es theoretisch sehen können, wenn ich rausgeschaut hätte. Ja, ja, hätte, hätte. Wie so vieles im vergangenen Jahr blieb auch diese Chance im Konjunktiv. Trotzdem immer schön weiter nach vorne schauen. Weitermachen. Vorher sorgfältig die Schuhe binden und einen guten Rutsch.
Das war die Kulturpresseschau heute mit Florian Werner. Ich bin Charlotte Oehlschlegel. Machen Sie es gut.